Ich möchte gern kurz beten. Seid ihr dabei? Sitzen, stehen ist nicht wichtig, aber beten ist wichtig. Heiliger Geist, dich möchte ich ganz besonders einladen, dass du das Wort Gottes, was wir heute anschauen können, lebendig machst in uns. Du hast es inspiriert, du hast ja Johannes erfüllt, der es geschrieben hat. Und wir beten, Heiliger Geist, regier unsere Gedanken, regier unsere Herzen, hilf uns aufmerksam zu sein und nicht mit dem Verstand, sondern mit unserem inneren Menschen, mit unserem Herzen zu hören. Wir lieben dich, Jesus, und wir sind so froh für die Offenbarung, die der Vater dir geschenkt hat. Und wir wollen heute teilhaben, wir wollen heute nehmen und unseren inneren Menschen stärken. Ehre sei dir dafür und Dank. Amen. Amen. Für eine Wiederholung bleibt uns keine Zeit, aber ihr wart entweder da oder ihr könnt euch die CD anhören. Nicht anschauen. Und das wäre meine große Bitte, dass wenn ihr den ersten Teil versäumt habt, letzte Woche von der Offenbarung, dass ihr euch das nochmal anhört. Ich will nur zwei, drei kurze Dinge sagen, die wichtig sind, damit man versteht, wie diese Predigtreihe gedacht ist. Wir werden das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, Stück für Stück durchnehmen. Wir werden nicht über alles so ausführlich sprechen wie über die ersten beiden Kapitel. Wir haben letzte Woche das erste Kapitel betrachtet und werden heute mit dem zweiten anfangen, aber mit Sicherheit nicht fertig werden. Bringt unbedingt eure Bibel mit, Schreibzeug, denn es wird kein Handout, keine Unterlage geben. Gott hat mir das auch so. Ja, ich habe den Eindruck, dass Gott das so will, dass auch jeder selber forscht und jeder selber nachstudiert und selber prüft und nichts vorgekaut ist. Ihr bekommt es jetzt von mir mündlich, ihr könnt die CD hören, aber darüber hinaus müsst ihr einfach mitschreiben. Anfangen möchte ich mit einer Korrektur. Wohl dem, der Menschen um sich hat, die ihn so lieb haben, ihn auf seine Fehler hinzuweisen. Ich habe letzte Woche einen Fehler verkündet und möchte darum die Korrektur meines Fehlers verkünden. Der Jakobusbrief wurde nicht von dem Apostel Jakobus geschrieben, sondern von Jakobus, dem ältesten Halbbruder Jesu, der sich ja, wie ihr vielleicht wisst, erst nach Jesu Tod und Auferstehung bekehrt hat. Nichtsdestotrotz ist er mit Gewinn zu lesen. Aber das kam letzte Woche so rüber, das ist nicht so. Bernd hat mir das gesagt und ich möchte, dass wir alle von dieser Korrektur profitieren. Ich weiß, eine Zelle, die haben so eifrig studiert und diskutiert, wie denn das nur sein kann, dass er, als er doch mit den Zwölfen unterwegs war und hinterher hat er sich erst bekehrt. Also die haben auch noch Erklärungen dafür gefunden. Ich danke für euer Vertrauen, liebe Christa, und finde das toll, dass ihr in der Zelle so tief gegangen seid. Aber es war einfach mein Fehler, so vergebt mir und lest doch den Jakobusbrief neben der Offenbarung zu Hause auch nochmal gleich durch. Okay, jetzt geht's aber wirklich los. Jemand hat die Offenbarung einmal so zusammengefasst. Sie ist die prophetische Enthüllung endzeitlicher und zukünftiger geschichtlicher Ereignisse, die nach furchtbaren kriegerischen Auseinandersetzungen aufgrund bestimmter politischer und wirtschaftlicher Weltentwicklungen, deren Auseinandersetzungen sich besonders auf den Nahen Osten konzentrieren, schließlich zur tausendjährigen Friedensherrschaft des von den Propheten im Alten Testament erwarteten Friedensherrschers und Messias führen werden. Alles klar, oder? Wobei danach kommt ja auch noch was, nach dem tausendjährigen Reich. Ziel dieser kleinen Reihe ist, ihr habt es vielleicht in meinem Gebet schon rausgehört, ist nicht, dass wir nachher solche Wissensbirnen haben, so schlaue Christen sind mit Bibelwissen im Kopf, sondern mir ist es wichtig, ich glaube Gott ist es wichtig, dass wir mit dem Herzen hören. Es kommt nicht darauf an, dass wir alle Symbole verstehen, ich glaube nicht mal, dass wir das sollen, sondern es kommt darauf an, dass wir Gott näher kommen und dass unsere Liebe zu Jesus tiefer wird, während wir das Buch der Offenbarung uns anschauen. Jemand anderer sagte einmal, das gefiel mir richtig gut, ohne Tränen wurde die Offenbarung nicht geschrieben und ohne Tränen wird sie auch nicht verstanden. So, lass uns Gott darum bitten, wie ich eben, dass er seinen Heiligen Geist uns schenkt, dass er uns wirklich in der Tiefe berührt. Okay, heute kommen wir, wie angekündigt, zum zweiten Kapitel, also könnt ihr eure Bibeln aufschlagen in Offenbarung, Kapitel 2, ist ganz leicht zu finden, auch ohne Register, einfach ziemlich weit hinten. Kapitel 2 und Kapitel 3, darin sind die sogenannten Sendschreiben. Die Leute, die den Bibelabschnitten Überschriften gegeben haben, haben das genannt Sendschreiben an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Und Christoph, wenn das klappt, wäre das super, wenn wir jetzt unsere Landkarte kriegen könnten. Ich habe euch eine Landkarte mitgebracht. Ihr wisst noch, das ist das westliche Drittel der heutigen Türkei, was wir betrachten. Die Städte haben heute teilweise andere Namen und ich werde euch die im Einzelnen, wenn wir durchgehen, dann auch sagen. Dieses Gebiet ist ja heute nicht unbedingt so das Zentrum der Geschichte. Über das westliche Drittel der Türkei, kommt auch mal in Nachrichten was vor, ist nicht so, ja, sind andere Länder und andere Dinge, die wir in den Nachrichten häufiger haben. Kenner der Antike sagen uns aber, dass es damals das kulturelle Zentrum der Welt darstellte und darin selbst Rom oder Athen überflügelt hat. Super. Da könnt ihr die 7 Städte sehen. Ihr wisst, letztes Mal habe ich gesagt, Laodicea und Pergamon, das sind die, die am weitesten voneinander entfernt sind, so wie Limburg und Stuttgart ungefähr, so gute 200 Kilometer. Ja, ich glaube, Stuttgart ist noch ein bisschen weiter. Das ist also ein ganz kleines Fleckchen Erde, worüber wir uns jetzt zumindest räumlich unterhalten. Diese 7 Briefe an die Gemeinden, sie haben mehrere Parallelen und wenn ihr die Bibel lest, werden sie euch wahrscheinlich auch auffallen. Die Anfangsworte sind bei jeder Stadt, an die ein Brief gerichtet ist, gleichlautend. Es fängt immer so an, dies sagt der. Und dann kommt ja eine Charakterisierung Jesu. Es geht also immer um Jesus, der diese Worte sagt an die 7 Gemeinden. Zum Beispiel in dem Brief an Ephesus heißt es, dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten festhält. Oder in dem Schreiben an die Gemeinde in Thyatira heißt es, dies sagt der Sohn Gottes, dessen Augen wie eine Feuerflamme und dessen Füße gleich schimmerndem Kupfer sind. In dem Schreiben nach Laodicea heißt es, diese Dinge sagt der Amen, der zuverlässige und wahrhaftige Zeuge und so weiter. Das nächste, was in jedem der Schreiben kommt, ist Lob und Tadel. Fast alle Gemeinden außer Laodicea werden für irgendetwas gelobt, für irgendeine Tugend. Und fast alle Gemeinden außer Smyrna und Philadelphia werden vor ihren Fehlern gewarnt. Es ist also eine Bestandsaufnahme gegeben, eine richterliche Prüfung Gottes hat stattgefunden und das Ergebnis wird in jedem Brief kundgetan. Gleich ist auch bei allen Briefen, dass sie schließen mit einer Ermahnung und mit einer Verheißung. Das werden wir uns aber bei jeder Gemeinde einzeln nochmal anschauen. Eine ganz akribische Auslegung sagt, dass diese 7 Gemeinden die ganze Kirchengeschichte darstellen. Und zwar ist Ephesus die apostolische Gemeinde der Frühzeit, so etwa bis 100 nach Christus. Smyrna steht nach dieser Auslegung für die in römischer Zeit verfolgte Gemeinde bis etwa 313 nach Christus. Pergamon für die Kirche des konstantinischen Zeitalters. Thyatira die Kirche des finsteren Mittelalters bis zu etwa 1517. Sardes steht für die Kirchen der Reformation und Philadelphia weist auf die kirchengeschichtliche Entwicklung aller Gemeinden hin, die durch Erweckung gegangen sind und die auch große Missionsbewegungen ausgelöst haben, von etwa 1648 bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Und schließlich Laodicea steht für die Endzeitkirche, für die Kirche des Abfalls von 1900 bis heute. Das heißt nicht, dass alle Gemeinden aller dieser Zeiten genauso sind, aber es heißt, es ist ein bestimmtes Charakteristikum, was heraussticht in diesen Epochen der Kirchengeschichte. Aber das haben wir jetzt mal gehört und das legen wir mal kurz zur Seite. Wir schauen uns eigentlich im Wesentlichen 2 Dinge an. Wir schauen uns an, was hat Jesus dieser Gemeinde damals gesagt, also wirklich dieser Gemeinde in jeweils einer dieser Städte. Und wir schauen uns an, was sagt denn uns als Gemeinde dieses biblische Wort? Weil darin sind sich die Ausleger eigentlich einig, dass es auch eine Botschaft an die Gemeinde jederzeit ist, also auch an uns, an das Christuszentrum in Limburg heute. Und auch wir können dieses Wort nehmen und gucken, wo trifft's denn uns? Okay. Ja. Lasst uns immer noch mal das im Hinterkopf haben, was wir letzte Woche betrachtet haben, wie Jesus hier auftritt. Er tritt auf als der, der in der Mitte der Gemeinden steht und der seine Gemeinde auf Herz und Nieren prüft und damit jeden Einzelnen von uns auf Herz und Nieren prüft. Es ist so ein bisschen wie in den Spiegel schauen. Man denkt irgendwie, man sieht gewissermaßen aus. Früher, wenn ich als Kind von mir geträumt habe, weiß ich, habe immer lange Haare gehabt, aber ich habe immer geträumt von mir mit so einem Pagenkopf. Weil meistens die Haare so gemacht Und ich habe gar nicht wahrgenommen, dass die Dinger da hinten länger runterhängen. Ich hatte ein anderes Bild von mir, als es in der Realität war. Ist jetzt ein sehr kuschelig, nettes, kleines Beispiel. Aber wenn es doch ums Eingemachte geht, ist es genauso. Wir haben eine Vorstellung davon, wo wir stehen, auch wo wir geistlich stehen. Aber wenn wir Jesus begegnen und der Heilige Geist uns einen Spiegel vorhält, dann erleben wir manchmal Überraschungen und denken, na, ist er doch nicht ganz so gut. Und da müssen wir mal was gegen tun, gegen das, was ich da sehe. Und darum möchte ich, dass jeder wirklich auch für sich hört und ein offenes Herz hat, wenn wir in diesen Spiegel des Wortes schauen. Okay, lasst uns lesen Offenbarung 2, die ersten 7 Verse. Da heißt es, dem Boten der Gemeinde in Ephesus schreibe. Diese Dinge sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten festhält. Wisst ihr noch, was die 7 Sterne waren? Es waren die 7 Gemeindeleiter, die 7 Boten, die 7 Rechenschaftgeber jeweils für eine Gemeinde oder der eine für eine Gemeinde. Das sagt der, der inmitten der 7 goldenen Leuchter umhergeht. Was waren die 7 goldenen Leuchter? Was war der Leuchter? Das war das Bild für die Gemeinde, die Licht bringt und die gespeist wird von Jesus. Okay, was sagt Jesus zur Gemeinde in Ephesus? Er sagt, ich kenne deine Werke und deine Schwerarbeit. Ich lese aus der Übersetzung von Manfred Roth, falls es bei euch ein bisschen anders ist. Und deine Standhaftigkeit und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und es nicht sind. Und hast sie als lügnerisch befunden. Und du hast vieles ertragen und besitzt standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und bist nicht ermattet. Doch ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Erinnere dich, wovon du abgefallen bist, und kehre um, ändere deinen Sinn und tue die ersten Werke. Hier haben wir genau diese formale Gliederung. Wir haben, wer sagt es? Jesus mit dieser Identifikation. Dann kommt Lob, dann kommt der Tadel, die erste Liebe hast du verlassen, und jetzt kommt Ermahnung. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde deinen Leuchter von seinem Ort wegrücken, wenn du nicht umkehrst. Doch dies hast du, dass du hasst die Werke der Nikolaiten, die ich auch hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und jetzt kommt die Verheißung am Ende. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wir lernen Gott, wenn wir die Offenbarung lesen, so von seiner strengen Seite kennen. Wir wissen, dass es nicht die einzige Seite Gottes ist. Gott ist Vater, Gott ist Richter, Gott ist Freund, Gott ist König. Aber wichtig ist, dass wir eine Ausgewogenheit bekommen in unserem Gottesbild. Und eines macht's mir ganz deutlich, Kapitel 1, wo Johannes auf die Erde fällt, haben wir das letzte Mal gelesen, vor Jesus, so wie tot, weil er erschüttert ist, weil es ihn umhaut, diese majestätische, unfassbar große Erscheinung des Gottes, dem er dient. Aber was macht Jesus? Das haben wir das letzte Mal gesagt. Er lässt ihn nicht auf der Erde liegen und sagt, na ja, er zittert um mal in Ehrfurcht. Er sagt, fürchte dich nicht. Er legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, hey Johannes, komm, ich habe einen Auftrag für dich. Und wir müssen beides. Ich will, dass ihr beides im Blick habt. Ich will, dass ihr bei dem Gott, vor dem wir uns fürchten müssen, vor dem wir Respekt haben müssen, auch den Gott seht, der uns zutiefst liebt, der Christus ans Kreuz geschickt hat für uns, der uns die Hand auf die Schulter legt und sagt, hey, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich bin für dich, komm und lass dich von mir beauftragen. Wenn wir aber dieses Bild haben, dann wissen wir auch, das ist nicht irgendwie ein netter Ratschlag oder was man mal hört und denkt, na ja, die Angelika, die ist so ein Offenbarungsfreak, die kann sich damit beschäftigen, für mich ist das nichts. Es ist keine Option, sondern es ist wirklich etwas, mit dem wir uns ganz ernsthaft auseinandersetzen müssen, mit diesem Spiegel, den wir hier vorgehalten bekommen. Stell dir vor, Gott schenkt uns so eine Offenbarung und Gott sagt uns Dinge, was gut ist und was er tadelt. Aber fangen wir mal mit Ephesus an, mit den anderen. Anfangen ist immer leichter und dann kommen wir wieder zu uns zurück. Ephesus ist eine Stadt auf dem Festland. Sieht so nah an der Küste aus, aber es sind 5 Kilometer bis zur Küste hin. Und es liegt an einer Flussmündung des breiten Flusses Kaistros. Das heißt, Ephesus hatte darüber einen Zugang zum Meer und hatte den größten Hafen Kleinasiens. War also eine richtig bedeutende Handelsstadt, wahrscheinlich die wichtigste in Kleinasien. Es war also ein richtiger Welthafen, da war was los. Drei Verkehrswege führten von Ephesus in das Landesinnere. In Ephesus gab es Richter, der Gouverneur hatte dort seinen Amtssitz und es befand sich ein Tempel dort, der Tempel der Diana oder griechisch Artemis genannt, ein für die damalige Zeit unfassbar großer Bau. Dieser Tempel war 130 Meter lang, 18,5 Meter hoch und stand auf 127 Marmorpfeilern. Jeder dieser Pfeiler, müsst ihr euch vorstellen, war ein Geschenk. Ein Geschenk von irgendeinem König irgendeiner Stadt. Und dieser Tempel war eines der sieben Weltwunder der Antike. Die Anbetung für diese Göttin war hysterisch. Menschen gerieten in die ekligsten Ekstasen. Unzucht, Prostitution war Teil des Götzendienstes. Heute ist Ephesus praktisch zerstört. Von dem Tempel findet sich kaum noch was, nur ein paar Überreste. Erinnert ihr euch, was wir eben gelesen haben? Jesus hat zu Ephesus gesagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann werde ich was tun? Euren Leuchter von seiner Stelle wegnehmen, ja wegstoßen. Und was heißt das? Die Gemeinde wird es nicht mehr geben. Ganz einfach. Wenn du nicht Buße tust, wird deine Gemeinde, ihr lieben Epheser, du lieber Epheser, keinen Bestand haben. Und es ist tatsächlich so gekommen. Es gibt da keine christliche Gemeinde mehr. Ungefähr im Jahr 55 war die Gemeinde gegründet worden in Ephesus. 8 Jahre später hat Paulus den Brief an die Epheser geschrieben. Die Gemeinde hat damals geblüht und einen super Anfang gemacht. Vielleicht machen wir einen kleinen Ausflug in die Offenbarung, weil es einfach beachtenswert ist, dass wir ein Bild bekommen. Was war denn los? Was war Sache in Ephesus? Das könnt ihr in Apostelgeschichte 19 nachstudieren. Ich lese mal ab Vers 2. Da sagt Paulus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben noch nicht mal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Also die hatten ein Bewo mit 12 Teilnehmern, mit Geistestaufe und allem drumherum. Und dann geht's weiter. Er ging aber in die Synagoge, sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies geschah aber 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Dann kommt die Geschichte einer versuchten Austreibung, die überspringe ich mal und lese mal noch Vers 18 bis 20. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Also da war was los. Wenn das kein cooles Gemeindeleben war, was ich hier lese, dann weiß ich's nicht. Also wenn dann, gut, mit den Schweißtüchern ist im Winter in Deutschland nicht so prickelnd im Moment, aber wenn dann irgendwelche Stoffe von dir auf Kranke gelegt werden, die Krankheiten weichen, die Dämonen fahren aus, die Leute bekehren sich, tun öffentlich Buße und die ganzen Esos verbrennen ihre okkulten Bücher, so richtig teure Schinken, die da gekauft haben, weiß ich nicht, in den Internetshops und all den spirituellen Angeboten, die es so neben Jesus heutzutage gibt. Und die haben erkannt, es gibt nur einen Weg. Es gibt keine Pluralität. Es gibt nur einen Weg zu Gott und er heißt Jesus Christus. Und egal, wer das nicht gut findet, das ist die Wahrheit. Und wem die Wahrheit verschwiegen wird, hey, das kann nicht sein, das sind wir den Menschen schuldig. Und Paulus hat das klar gepredigt und die Leute haben klar reagiert. Die einen haben sich das Maul zerrissen, haben schlecht geredet, haben gelästert, weiß ich nicht, was sie erzählt haben, ist auch total Schnurz. und die anderen haben sich ganz heiß bekehrt. Da gab's kein Wischiwaschi, da gab's Schwarz-Weiß, da gab's Polarisation. Und ich glaube, das muss so sein. Überall, wo Gott lebendig da ist und wo das Wort Gottes lebendig gepredigt wird, da wird's Leute geben, die sich dran stoßen, die sich mit dem Kopf schütteln und sagen, die haben sie ja nicht mehr alle. Oder, keine Ahnung, irgendwelche philosophischen, ideologischen anderen Ansichten haben. Das muss so sein. Weil wer sich an Jesus nicht ärgert, der muss ihn annehmen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du ärgerst dich oder du akzeptierst ihn. Es gibt kein Grau. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt kein bisschen schwanger oder ein bisschen verheiratet. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Ja? Du bist es, du gehörst zu Jesus oder nicht. Und in Ephesus, da ging's richtig ab. Die haben Dinge erlebt, wo wir heute noch sagen, Herr, Mensch, gib uns doch die Dinge der Apostelgeschichte zurück. Wir erleben Heilung, das ist gut, aber wir erleben sie nicht immer. Und diese Dimension wünschen wir uns. Und dann lesen wir, dass Johannes im Auftrag Jesu den Leuten schreibt, hey, ihr habt coole Sachen gemacht. Scheinbar haben die ja ganz harte, also irgendwie waren die uns schon ein bisschen ähnlich. Wir haben ja auch klare Aufnahmekriterien. Ja, Johannes sagt ja, den Bösen nimmt ihr nicht auf. Das heißt, ja, sie hatten irgendwelche Richtlinien. Sie haben scheinbar geguckt, okay, hast du dein Leben in Ordnung gebracht? Jedes Mitgliedschaftsgespräch kommt die große Frage, gibt's noch irgendwelche fetten Sünden in deinem Leben? Hast du eine Beziehung zu jemandem, der nicht dein Ehepartner ist, die nicht gut ist? Hast du noch Süchte? Hast du noch irgendwelche Geschichten am Laufen? So, die haben das scheinbar ähnlich gemacht. Und obwohl der äußere Betrieb scheinbar weiterlief, ihr müsst euch vorstellen, das war jetzt 40 Jahre nach der Gemeindegründung, 33 Jahre nach dem Epheserbrief, da sind ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen, der Pastor ging in Rente, der nächste kam, keine Ahnung, eine neue Generation von Gläubigen, nicht mehr die, wo noch einige live bei Pfingsten dabei waren, sondern eine neue Generation hatte die Zügel in der Hand und irgendwo auf dem Weg ist ihnen das Entscheidende verloren gegangen. Sie haben falsche Lehre und Ungerechtigkeit verabscheut und doch waren sie scheinbar ein Stück weit tot. Sie waren lehrmäßig und moralisch rein, aber ohne Liebe, sagt Paulus im Brief an die Korinther, sind wir doch nur kalt und mechanisch. Sind wir ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Die richtigen Dinge tun aus der falschen Motivation oder nur noch, weil wir es immer so gemacht haben, das ist es nicht. Dann hör lieber auf und mach einen Punkt und rekapitulier deine Motivation. Übrigens fand ich auch ganz interessant, Ephesus ist die Stadt, in der die Polizei den Johannes einkassiert hat und ihn verhaftet hat. Und von da ist er nach Patmos verbannt worden. Wir wissen, dass Liebe, wo Jesus hier so seinen Finger drauf legt, das zeigt sich nicht in erster Linie an Leistung oder so, sondern sie zeigt sich zuerst in unseren Haltungen und in unseren Beziehungen und vor allen Dingen auch in unserer Beziehung zu Gott, in deiner Beziehung zu deinem Ehepartner, zur Familie, zu Geschwistern, zur Gemeinde, zu Freunden und auch in deiner Beziehung zur Welt. Es ist dir egal, dass die Leute verloren gehen, die Jesus nicht kennen oder nicht. Da spricht das Maß der Liebe aus uns heraus. Und die Frage, die Jesus Ephesus stellt, die können wir uns ruhig auch stellen heute. Wir können uns fragen, das, was ich mache für Gott, mache ich das noch aus Liebe zum Herrn? Ist sie noch da? Ist die Leidenschaft noch da? Jesus sagt nicht, du sollst deine Tätigkeit aufgeben, aber er legt den Finger auf dein Herz und sagt, ist die Liebe noch da? Tust du es noch aus diesem Motiv? Liebe zeigt sich in dem Wunsch, Jesus nahe zu sein. Liebe zeigt sich in dem Wunsch zu dienen. Liebe zeigt sich in deiner Begeisterung, in deiner Leidenschaft für die Person Jesu. Ist die noch so wie am Anfang, so kurz nach deiner Bekehrung, wo du fast geplatzt bist, vielleicht vor Glück? Gut, die einen sind emotionaler als die anderen, ich weiß. Aber denk mal, wie war deine erste Zeit? Hast du was verloren auf dem Weg? Gott kann es dir wieder schenken, das ist die gute Nachricht dabei. Und wenn wir das so sehen, Jesus inmitten der Leuchter, inmitten der Gemeinde, das ist doch so ein bisschen wie im Paradies, als sie da miteinander im Garten spazieren gegangen sind. Gott und der Adam und seine Eva. Gott möchte, dass wir ungetrübte Gemeinschaft mit ihm haben. Die Werke der Nikolaiten, kurzer Ausflug noch zu diesem, was das heißt. Das war eine Irrlehre, die auch in einer anderen Stadt, nämlich in Pergamon, also Ephesus und Pergamon, Probleme bereitet hat. Nikolaus, der Name bedeutet Sieger über das Volk. Und der Irenäus schreibt, dass es der Nikolaus war. Andere sagen, es war ein anderer Nikolaus. So, ihr könnt euch wieder aussuchen, welche Deutung ihr nehmt. Auf jeden Fall war es einer, der wohl ein falscher Gläubiger war, abgefallen ist vom Glauben, aber es aufgrund seines Rufes und seiner Beliebtheit geschafft hat, einige Christen aus der Gemeinde zu verführen. Und wie hat er das gemacht? Die Bibel sagt, so wie Bileam einst, mit Unmoral und Bosheit. Die Nikolaiten, das waren Leute, die haben sexuelle Unzucht gelebt. Es heißt von ihnen, so aus der Geschichtsschreibung, sie gaben sich wie Böcke dem Vergnügen hin und führten ein ausschweifendes Leben. Ihre Lehre verdrehte die Gnade und machte aus der christlichen Freiheit eine Lizenz zum Sündigen. So nach dem Motto, Gott vergibt dir ja eh alles, kannst du machen, was du willst. Ganz schrecklich. Gibt's ja wieder, ja. Furchtbar. Ihr Lehre. Und was sagt Jesus zu der Gemeinde? Tu Buße. Tu Buße. Er konfrontiert die Gemeinde damit. Und das Tolle ist, der Gemeindeleiter hat jetzt den schwarzen Peter, der hat jetzt die Offenbarung in der Tasche und muss jetzt mit seiner Gemeinde darüber reden, dass da einiges nicht in Ordnung ist. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht Buße tut, wird euer Leuchter von seiner Stelle weggestoßen werden. Und offensichtlich ist das passiert. Am Schluss wendet sich Jesus an den Einzelnen und sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Das heißt, Gott sieht zwar auch die Gruppe der Gemeinde, aber er spricht jeden Einzelnen an. Du kannst dich nicht drauf rausreden, dass es in der Gemeinde welche gibt, die fleischlicher sind als du. Da hast du gar nichts mit zu tun, es sei denn, sie sind in deiner Zelle und deine Liebe treibt dich, sie herzlich zu motivieren, doch etwas leidenschaftlicher für Gott zu leben und etwas klarer. So, aber zuerst sind wir ja alle für uns selber verantwortlich. Gucken wir ja selber in den Spiegel und überlegen, okay, Jesus, wo ist das bei mir? Wer ein Ohr hat, der höre. Das ist ganz persönlich. Eine Veränderung muss bei jedem alleine passieren. Okay. So, das ist Nummer 8. Ich habe so viele Zettel mitgebracht. Die Epheser haben nicht gewusst, dass bald eine Verfolgung kommen würde. Und so eine Verfolgung ist ja auch eine Chance, so schlimm wie sie ist, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Aber das ist scheinbar nicht passiert. Ganz kurz noch die Gemeinde in Smyrna. Dem Boten der Gemeinde der Smyrnäer schreibe, diese Dinge sagt der Erste und der Letzte, der zu Tode gebracht wurde und wieder lebt. Ich kenne deine Werke und deine Bedrängnis und deine tiefe Armut, aber du bist reich. Und die Lästerung von denen, sie sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich in nichts vor dem, was du im Begriff bist zu leiden. Siehe, der Teufel ist dabei, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben, 10 Tage lang. Erweise dich als treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird vom zweiten Tod nicht den geringsten Schaden erleiden. Smyrna, könnt ihr da sehen, liegt nördlich von Ephesus, sind ungefähr 55 Kilometer dazwischen. Das war auch eine bedeutsame Stadt. Die Leute waren politisch sehr für die Römer, was vom Kaiser entsprechend beachtet wurde. Übrigens heißt Smyrna heute Izmir. Habt ihr schon mal gehört? Izmir in der Türkei. Das war damals Smyrna, hat heute rund 25.000 Einwohner. Und obwohl die Stadt auch einige Male zerstört wurde, wurde sie immer wieder aufgebaut und ist auch stehen geblieben. Und soweit es bekannt ist, gab es in Smyrna, anders als in Ephesus, auch immer eine zumindest kleine Gemeinde des Herrn. Und das ist nicht unwichtig, wenn ihr vielleicht gemerkt habt, dass Smyrna als Gemeinde vor Gott stand und keinen Tadel abgekriegt hat. Nur die Ankündigung von Verfolgung. Der Kaiserkult, der da stattfand, der war extrem. Jeder Bürger musste einmal im Jahr auf dem Altar Weihrauch opfern und den Kaiser quasi als Gott anerkennen. Das wurde durch strikte Kontrolle registriert und du hast irgendeinen Nachweis oder einen Stempel bekommen. Und die Christen haben sich geweigert und das hat natürlich Verfolgung ausgelöst. Die Geschichtsschreiber sagen, dass etwa 72 Jahre, nachdem Johannes diese Botschaft bekommen hatte, dass richtig sich hochgeschaukelt hatte. Und am Höhepunkt wurde Polykarp, der wahrscheinlich Bischof und Leiter der Gemeinde in Smyrna war, gefangen genommen. Und die Leute haben geschrien, lasst uns ihn greifen, er soll dem Kaiser opfern. Und er hat Gelegenheit bekommen, Gott abzusagen und dem Kaiser zu opfern. Aber er hat geantwortet, ein ganz alter, weiß ich nicht, wackeliger Pastor, ganz wunderbarer Mann Gottes, der sagte, 86 Jahre habe ich Christus gedient. Er hat mich nie im Stich gelassen. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich gerettet hat? Polykarp ist am gleichen Tag verbrannt worden und aus den Flammen heraus konnte man ihn beten hören. Ich danke dir, Vater, dass du mich wert geachtet hast, diesen Tag und diese Stunde zu erleben, ein Märtyrer zu sein und Anteil zu haben an Jesu Leidensbecher. Weißt du noch, wie Jesus sich der Gemeinde vorgestellt hat am Anfang, bei der Einleitung? Dies sagt wer? Der Erste, der Letzte, der zu Tode gebracht wurde und wieder lebt. Der den Tod besiegt hat. Und der sagte der Gemeinde, Leute, auch im Angesicht des Todes braucht ihr nicht die Hoffnung wegzuschmeißen. Denn ich habe triumphiert über den Tod. Ich bin auferstanden. Ja, die Juden waren wohl eine Zeit lang die Schlimmsten, die die Christen dort verfolgt haben. Und es wird vermutet, dass es auch Juden waren, die Polykarp angezeigt haben. Dieser Zeitraum, 10 Tage Verfolgung, da sind die Bibelausleger sehr kreativ. Einer sagt, 10 große Wellen von Verfolgung sind gekommen. Einer sagt, es war tatsächlich eine ganz schlimme lokale Verfolgung von 10 Tagen. Einer sagt, das bedeutet 10 Jahre starker Verfolgung unter einem bestimmten Kaiser. Wie auch immer, die sind richtig durch ein Feuer gegangen. Und wenn Jesus sagt, sei treu bis in den Tod, heißt das nicht einfach nur, sei ein Leben lang treu, sondern er meint auch, beweise deine Treue in Situationen, die dein Leben fordern können. Oder für uns heruntergebrochen, beweise deine Treue in Situationen, die dich was kosten können. Mal ganz klein angefangen. Wir erkennen in unserem Land derzeit zumindest nicht wirklich diese Art Verfolgung. Verachtung kennen wir wohl, Spott, Ausgrenzung, Mobbing auf der Arbeit, rollende Augen, hochgezogene Augenbrauen, was auch immer, das kennen wir, Druck und Lästerung. Aber wenn wir an Smyrna denken, dann wissen wir, so heiß ist es bei mir gerade nicht wie bei denen. Und wenn ich an den Polykarp denke, dann kann ich nur meinen Hut ziehen und kann sagen, boah, der war so mit dem Geist Gottes erfüllt, dass er wirklich diese Treue bewiesen hat. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Mensch aus sich heraus kann. Ich glaube, das kann nur Gott in uns wirken. Wenn wir Gott Raum geben in uns, dass wir im Angesicht des Todes treu bleiben. Ja, okay, Entscheidungen sind gefragt. Ich muss hier aufhören, habe noch was mitgebracht. Diesmal habe ich das gegenteilige Problem von letzter Woche, mehr als ich sagen kann. Aber ich möchte gern, dass wir miteinander stehen vor Gott. Und dass wir einen Augenblick den Heiligen Geist einladen, uns diesen Spiegel vorzuhalten. Und dass wir ihn heute fragen, auch das nächste Mal, wenn Teil 3 kommt in ein paar Wochen, wirklich Gott fragen, wo ist was drin für mich? So schließt doch eure Augen und steht einfach vor Gott jetzt im Bewusstsein, dass wir in diesen Spiegel schauen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns den Zustand unserer Herzen zeigst. Gott, ich bete, dass du die Menschen unter uns, die noch nicht eine wirkliche Beziehung mit Jesus eingegangen sind, jetzt berührst. Ich bete, dass du uns, die wir schon gläubig sind, aber Dinge in unserem Leben haben, die lau sind, die kalt sind, die hässlich sind, die fleischlich sind, dass du sie uns zeigst, Herr. Und dass du uns, ja, in diesem Zeigen auch deine Liebe zeigst, Herr. Da ist vielleicht Scham oder Traurigkeit, da ist Reue in uns, da ist ein Bewusstsein, wir haben versagt. Aber das muss uns nicht traurig lassen, sondern wir können Buße tun, wir können heute diese Dinge verändern. Und eine Entscheidung von uns kann heute viele falsche Entscheidungen wieder gut machen. Und so bete ich, Vater Gott, dass du uns deinen Sohn Jesus jetzt groß machst in unseren Herzen. Und Jesus, ich strecke mich echt aus nach dir und ich sage dir, ich brauche dich, Jesus, um jeden Tag neu für dich zu leben, um jeden Tag neu gegen mein Ego, meinen Stolz, meine Selbstsucht aufzustehen und zu sagen, Gott, ich will dein Leben leben. Nicht mein Reich will ich bauen, nicht tun, was mir am besten gefällt, sondern tun, was dir gefällt, Gott. Gott, ich will dir gehören mit Haut und Haaren, mit Leib, Seele und Geist. Und Herr, ich bete, dass du dieses Feuer und diese Leidenschaft, die uns Polykarp vorgelebt hat, in uns legst, Herr. Dass wir wirklich entschieden sind, von ganzem Herzen dir zu gehören und dir treu zu sein. So Jesus, wie du entschieden warst am Kreuz, nicht zu flüchten, nicht die Engelslegionen herbeizurufen, sondern durchzuhalten bis zum Ende. Du hast geliebt bis in den Tod und darüber hinaus, Jesus. Und das wollen wir ehren. Und wir wollen dir sagen, dass wir dich brauchen, Herr. Wir brauchen dich, um in dieser ersten Liebe zu bleiben, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, darin zu leben und dass du uns sensibel machst, wenn wir rausgelaufen sind. Halleluja. Und ich möchte ein Gebet der Hingabe vorbeten. Und das ist für Leute, die heute zum ersten Mal sagen, Gott, ich will zu dir gehören. Ich will heute sagen, ich will dir treu sein. Ich will mein Leben dir anvertrauen. Ich will nicht mehr auf mich selber vertrauen zuerst, sondern zuallererst Gott auf dich. Ich will Freundschaft mit dir, Gott. Und das Gebet ist auch für jeden von uns, der sagt, ich will an Jesus hingegeben leben, egal was es mich kostet. Und du weißt vielleicht, dass du das ganz dringend neu entscheiden musst. So, wenn ihr das von Herzen möchtet, so lade ich euch ein, mir nachzubeten. Herr Jesus Christus, ich stehe voller Ehrfurcht vor dir. Du bist König, Gott und Richter. Herr, ich will dir ganz gehören. Ich lege alles ab an Schuld, an Fleischlichkeit und an anderen Dingen. Ich stelle dich neu ins Zentrum, Jesus. Und ich will dir folgen. Egal wohin die Reise geht. Amen. Amen. Und ich möchte
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper. Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.